ich halte eigentlich auch nichts davon, dass man Wintersport dann Anfang November macht ohne Schnee. Dann kann man es einfach Sommer Grand Prix nennen.
Ich will jetzt hier nicht, ich will die neue Saison nicht damit starten, Coco, dass wir uns über Biathlon streiten.
Aber es geht ja vor allem auch irgendwie darum, wie kann man den Sport oder gewisse Teile des Sports wieder attraktiver machen.
Es ist leider nicht selbstverständlich bei großen Sportverbänden, dass es dann darum geht, siehe andere Großveranstaltungen in jüngster Vergangenheit oder naher Zukunft, dann doch zu sagen, okay, ganz egal, und wenn wir den größten TV-Markt verlieren, aber das geht nun mal nicht.
Auf Skisprung-Schanzenarchiv im Internet steht es drin als Schanzenrekord.
Und das hast du schon ausgedruckt?
Das habe ich mir schon übers Bett gehängt, ja.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Ein Winter ohne She Happens wäre wie dieser Sommer. Trocken und blütenarm. Wir sind noch nicht so abgehoben, dass wir das jetzt selber so formuliert hätten. Aber es ist eine der schönen Nachrichten, die uns erreicht haben von euch, konkret von unserem, wie er sich selbst bezeichnet, kochenden Weggefährten, Uli Rupprecht. Und damit herzlich willkommen zurück. She Happens, Staffel 3. Da sind wir wieder. Wir sind, oder ich zumindest für meinen Teil, Moritz Batscheider, freier Journalist in München und mir zugeschaltet zum einen aus Garmisch, Corinna Horn.
Hi.
Und außerdem selbstverständlich aus Oberstdorf, Olympiasieger, Vinzenz Geiger.
Servus.
Es ist so lange her. Also es ist nicht nur gefühlt lange her, sondern es ist wirklich lange her. Ich habe gerade nochmal auf Spotify nachgeschaut. Die letzte Folge kam raus am 21. Juni.
Also das ist eine Ecke wirklich, her.
Das ist echt eine Ecke her. Und ich glaube, es ist viel passiert den Sommer. Finzi, was ging so bei dir alles?
Bei mir ist viel passiert, aber wahrscheinlich war es trotzdem ein ganz normaler Sommer. Also viel trainiert, viele Lehrgänge und sonst, ja.
Wo war das schöne
Lehrgang? Ehrlich zu den letzten Jahren. Mein Jet Set Life habe ich auf jeden Fall beendet wieder. Nach Mai war das dann wieder durch. Und ja, im September war ich sogar relativ viel daheim in Oberstdorf. War sehr angenehm. Und ja, der schönste Lehrgang. Weiß nicht.
Ja, das sind alle kacke.
Fällt mir nichts ein. Gibt's
nicht. Aber Jet Set Life, du musstest also deine A-prominenten Karte nach deinem Formel-1-Besuch in Monaco wieder abgeben quasi.
Ja, genau. Das war für einen Tag mal A-Promi und dann wieder vorbei.
Kurzer Ausflug.
Und dann wieder zurück in den A-Kader, aber C-Promi.
Genau.
Aber nee, stimmt eigentlich gar nicht, weil du warst auch darüber hinaus doch auch noch mindestens einmal einer breiten Menge an deutschen Fernsehzuschauern sichtbar. Du hattest noch einen großen Fernsehauftritt. Da müssen wir eigentlich noch drüber sprechen, mein Freund.
Oh ja, gefragt, gejagt. Das war ja mal eine andere Erfahrung, war eigentlich auch wirklich ganz witzig. Aber dann im Finale wurde ich alleine gelassen von meinen Teamkollegen und dann war ich wirklich echt ganz schön nervös. Dann ist mir eine Frage nicht eingefallen, eine Antwort, und dann ja, habe ich mir ein bisschen schwer getan, schnell zu antworten.
Wenn ich mich richtig erinnere, hast du immerhin die Bibelfragen hattest du noch drauf. Das ist natürlich gut, sonst kriegt man gerade im südlichen Bayern schnell Probleme.
Ja, eben da hat es ja gescheitert daran.
Ah, war es dann doch so rum? Mhm. Dann muss ich nochmal reingucken.
Ich muss mir das auch noch anschauen. Ich habe es bis heute noch nicht nachgeschaut.
Also dringende Empfehlung in diesem Fall, schaut euch, falls es das irgendwo noch gibt in der Mediathek, vielleicht finden wir einen Link, dann verlinken wir es, gefragt, gejagt mit Vinzenz Geiger. Im Team mit DJ Antoine und wem noch?
Abdel Karim und Marie Bäumer. Das war ein Promi-Special.
Also, du warst doch noch etwas länger prominent. Und dann haben wir uns einmal noch gesehen. Du hast mich ein bisschen ausgepowert. Wir haben zusammen etwas gedreht, darüber vielleicht irgendwann an anderer Stelle nochmal mehr. Und du warst auch bei den European Championships und da möchte ich vielleicht nochmal kurz darauf zurückkommen, die sind schon eine Weile her, müssen wir nicht zu lang dran aufhängen, ihr habt Bock auf den Winter, wir haben Bock auf den Winter, aber wir waren alle dreimal da, Und irgendwie, glaube ich, auch alle drei ziemlich begeistert davon, oder?
Ja, ich denke, jeder, der da war und einfach, ich glaube, es, man hat die Stimmung schon mitbekommen, wenn man nur in der Stadt war in München. Also es war einfach eine geniale Stimmung im Olympiastadion. Ich war leider nicht bei der Leichtathletik da. Ich habe mir Triathlon und BMX angeschaut. Aber ja, das war gigantisch. Also über den ganzen, ja, im Olympiapark einfach so viele Leute und schönes Wetter. Einfach, es wurde einfach, war ein richtiges Fest.
Ich war an dem Sonntag, am letzten Tag der European Championships, war ich noch im Stadion und habe mir noch die 4x100 Meter Sprintstaffel der Damen angeschaut. Und ich war auch super begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so ein cooles Event wird. Und ich muss auch sagen, diese zwei Wochen haben mir auch irgendwie deutlich gezeigt, was für eine Euphorie der Sport beziehungsweise so eine Großveranstaltung bei den Menschen in München ausgelöst hat. Ich meine, wir haben im vergangenen Winter viel über Peking gesprochen, über die Vergabe der Spiele in absolut wintersportfremdes Land und über die Entwicklung, die der Sport mittlerweile auch angenommen hat, auch ganz aktuell mit der bevorstehenden Fußball-WM in Katar. Und mit München hat man einfach gesehen, wie einfach es doch sein kann, mit bereits vorhandenen Sportstätten ein tolles Event zu machen.
Voll. Und genau drum wollte ich dieses Event, was inhaltlich jetzt sonst wenig mit uns sportlich zu tun hat, nochmal ansprechen, weil wir gerade uns eben so viel beschäftigt hatten und das so verrückt war, eben gerade die Spiele in Peking. Dazu, ihr könnt gerne nochmal reinhören in unsere Daily Coverage. Täglich haben wir da gepodcastet und die unterschiedlichsten Perspektiven aus Peking und dieser verrückten Blase bekommen. Aber darum wollte ich es ansprechen, weil irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich eben gerade jetzt auch als Sportjournalist schon schwer beschäftigt auch, und dann steht diese merkwürdige WM an und irgendwie fragt man sich, okay, ist das jetzt einfach normal? Sind Sportveranstaltungen jetzt so? Und irgendwie das, was in unserem Fall, jetzt sind wir auch nicht so alt, man oft gerade noch so aus der Kindheit in Erinnerung hat an großer Begeisterung und an schönen Festen und so weiter, ist das einfach nicht mehr möglich? Und die European Championships haben gezeigt, es ist sehr wohl möglich. Und was ich mich jetzt gefragt habe, glaubt ihr, so etwas wie die European Championships sehen wir vielleicht auch bald mal wieder im Winter? Ist sowas, ist es möglich, das auch da wieder herzustellen? Vielleicht zum Beispiel in Mailand.
Ja, es fängt ja dieses Jahr bei der WM in Planica schon ein bisschen an. Das sind alles Sportstätten, die immer genutzt werden. Also in dem Tal da wird der Wintersport gelebt, vor allem Skispringen. Und wir sind auch ganz oft zum Trainieren in Planica. Und ich glaube, die ganze Welt ist öfters mal auf den Schanzen unterwegs. Und deswegen glaube ich, da wird man schon auch eine ähnliche Stimmung erleben. Und das sind auch wirklich die Sportstätten einfach, die werden auch weiterhin genutzt.
Ja, das stimmt. Planica wird mit Sicherheit auch eine große Party. Hast du das Planica-Lied schon geübt?
Ja, Gott sei Dank ist der Text nicht so schwierig. Aber wenn man einmal das Lied hört, dann hat man ganz schlimm Ohrwurm. Kann man ja auch in die Shownotes packen.
Ja, also als kleiner Service für euch, wir geben euch direkt ein Ohrwurm mit. Aber um den Sprung zu schaffen, jetzt mal auch zu uns wieder sportlich, vor allem auch zu dir, Finzi, es war dann auch noch Sommer-Grand Prix und Deutsche Meisterschaft, zwei Sachen, die ich immer interessant finde, bei dir so ein bisschen abzufragen, weil sie vielleicht je nach auch nach Standort und nach Jahr unterschiedliche sportliche Bedeutung haben. Sommer-Grand Prix war dieses Jahr wieder in Oberstdorf zu Hause. Wie war das?
Ja, das letzte Mal war es 2018 davor. Und ja, war richtig cool. Einfach die Stimmung, die ist wirklich gigantisch. Das ist halt eine Strecke durch einen Ort und durch einen Auslauf von der Schanze. Und da sind dann einfach echt wirklich viele Leute da. Und ja, da geht's brutal ab an dem letzten Berg, das ist so richtig Tour de France, so Alp d'Huez-Feeling. Und deswegen ist es einfach, ja, macht richtig viel Spaß, auch wenn ich es mal wieder nicht ganz hinbracht habe auf meiner geliebten Schanze in Oberstdorf, auf der großen. Ja, aber im Laufen lief es dafür richtig gut und ja, wie gesagt, es hat einfach Spaß gemacht, da vor so einer Kulisse wieder zum Starten, auch wenn es jetzt sportlich dann nicht perfekt war.
Also sportlich nicht perfekt heißt in dem Fall, du wurdest Elfter, nach dem Springen warst du noch 27. Aber immerhin die schnellste Laufleistung. Das ist ja auch schon mal was.
Naja, aber wenn wir jetzt schon über den Sommer-Grand Prix sprechen, müssen wir natürlich auch kurz über die Deutsche sprechen, die in Hinterzarten stattgefunden hat. Und du hast einen neuen Schanzenrekord aufgestellt mit 113,5 Metern. Was war denn da los?
Ja, weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich da gemacht habe. Also ich bin echt ganz gut klarkommen auf der Schanze. Wurde ja umgebaut in Hinterzarten, die Schanze. Und ja, die hat mir beim Training davor schon echt ganz gut taugt. Und dann muss ich sagen, dass im Wettkampf war es ein bisschen windig. Und dann habe ich einen guten Sprung erwischt und eben ein bisschen Aufwind. Und dann ging es richtig ab. Also hat echt Spaß gemacht. Und ja, ist schon ein cooles Gefühl, wenn man weiß, man hat einen Schanzenrekord. Auch wenn er inoffiziell ist, weil Kombinierer können nur inoffizielle Schanzenrekorde haben. Also,
das ist schon auch fies, gell?
Ja. Auf Skisprung-Schanzenarchiv im Internet steht's drin als Schanzenrekord. Und
das hast du schon ausprobiert?
Das habe ich mir schon übers Bett gehängt, ja.
Sehr gut.
Übrigens mein zweiter Schanzenrekord. In Peking auf der großen Schanze habe ich ihn auch noch. Ich glaube, der wird auch nicht mehr geknackt. Also
sie schreiben
irgendeinen chinesischen Namen hin, der noch einen halben Meter weiter war wie ich.
Ich werde mir da nicht so selbstsicher. Ich kann mir schon gut vorstellen, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Wir müssen auch viel über die FIS sprechen, dass sie euch da vielleicht doch mal wieder hinschicken.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher.
Na, okay. Aber nochmal zurück zur Deutschen, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Du bist ja nur gesprungen, den Lauf hast du ja nicht mitgemacht, weil dich ja Corona letztens auch noch getroffen hat. Wie geht's dir denn jetzt generell?
Ja, also ich bin eigentlich wieder topfit. Wir waren jetzt in Oberhofen, da habe ich auch meine Tests gemacht, habe davor auch mich gründlich durchchecken lassen und ja, weil ich da jetzt einfach kein Risiko eingehen wollte, kurz vor der Saison. Aber wie es scheint, bin ich glücklich davon gekommen und habe jetzt auch wieder trainiert und ich denke, sollte jetzt nicht so viel an Form gekostet haben.
Okay, das ist schon mal gut, weil ich habe zum Beispiel neulich an der DSH-Einkleidung kurz mit Katha Hennig gesprochen, die auch Corona hatte und meinte, die Infektion an sich jetzt nicht so schlimm, aber der Setback in der Form habe sich schon eher so angefühlt, als stände man jetzt wieder im Mai auf einmal. Da dachte ich mir, oh, das ist natürlich schon krass, wenn man sich so nochmal fühlt im Herbst, wenn es nicht mehr allzu weit ist.
Ja, also das war bei mir schon auch ähnlich. Die Infektion an sich war nicht so schlimm, aber dann der Start ins Training war dann schon etwas zäh, aber ich glaube, das ist nach einer normalen Grippe auch einfach schwierig und da muss man geduldig sein und dann kommt das nach ein paar Wochen wieder und ich glaube, dass man wird es dann erst über die Wettkämpfe sehen, wie sich's ausgewirkt hat, aber ich glaube, dass ich echt bin ganz gut davon gekommen. Aber man weiß es nie.
Vielleicht ist ja das Timing insofern, es ist natürlich immer kacke, das zu bekommen, aber insofern nicht so schlecht, als dass du rechtzeitig wieder fit werden kannst und vielleicht auch noch ein bisschen länger wieder Schutz hast noch.
Ja, hoffentlich bin ich dann erstmal verschont, aber jetzt diesen Winter läuft es bis jetzt so ab, dass man sich nicht mehr testen muss vor den Weltcups, also die letzten 2 Jahre gab es diesen FIS-Pass. Da musste man immer seine PCR-Tests hochladen und jeden Tag diesen Wellbeing-Fragebogen ausfüllen. Und da bin ich ganz froh darum, dass wir das jetzt nicht mehr machen müssen. Auch wenn wir sicher uns noch testen werden intern. Aber schon mal ganz angenehm, wenn man weiß, okay, man kann jetzt ganz entspannt rangehen. Man braucht keinen Test. Und wenn man gesund ist, ist man gesund. Und sonst bleibt man daheim. Also das ist schon viel Stress, was da einem jetzt genommen wird.
Glaubst du, dass das macht auch einen Unterschied in der Leistungsfähigkeit, wenn du sagst, es ist so ein Stress und dann fällt das ab?
Nein, das nicht. Also das war dann, klar, es war Aufwand, aber mich hat das jetzt nicht extrem gestresst, aber es war halt einfach so, dass das einfach nervig war, das jedes Mal wieder zu machen und dann immer wieder diese Tests. Und deswegen bin ich einfach froh, dass es jetzt wegfällt. Weil es einfach unnötig war.
Also ist auch die Snowflake jetzt quasi geschmolzen?
Ich glaube schon, ja. Aber es kann sich, glaube ich, sehr schnell ändern alles.
Ja, weiß man natürlich nicht. Können wir nur das Beste hoffen und hoffen, dass wir diesbezüglich auf jeden Fall zumindest schon mal einen schönen Winter erleben, im Sinne von Zuschauer können zu den Veranstaltungen. Die Athletinnen und Athleten bleiben gesund und können ihr Bestes zeigen. Wir haben in der einen Folge, die wir geschafft haben diesen Sommer, an der Stelle auch nochmal, wir hatten schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir euch so wenig Futter für die Ohren gegeben haben diesen Sommer. Wir haben ja aber schon mal drüber gesprochen, es war viel auch los, viel sich umstrukturiert, was diesen Podcast angeht. Dieser Podcast steht jetzt nochmal mehr auf eigenen Füßen quasi. An der Stelle auch nochmal großen Dank an M94.5, die das Ganze hier ursprünglich erst möglich gemacht haben. Aber zurück zum Thema. In dieser einen Folge im Mai oder Juni, ich weiß schon wieder gar nicht mehr, so lange her. Juni. Es war aber noch vor der IOC-Entscheidung bezüglich der NOCO.
Ja.
Da müssen wir natürlich nochmal drüber sprechen. Es ist schon etwas Einschneidendes passiert für deine Sportart, Finzi, und für alle, die sie betreiben oder mit dieser Sportart zu tun haben. Hängen ja auch so sonst Jobs dran, etc. Und zwar wurde entschieden, entgegen vielleicht auch vieler Erwartungen, dass die nordische Kombination der Frauen nicht, zumindest vorerst, nicht olympisch wird und quasi der Männersport auf die Probe gestellt wird und in der nächsten oder jetzt in der laufenden olympischen Periode, Olympiade, quasi sich bewähren muss, um dabei zu bleiben. Das ist schon ein Schlag ins Gesicht, oder?
Ja, es war ein kompletter Schlag ins Gesicht. Also es kam schon ein bisschen aus dem Nichts. Wir haben auch Bescheid bekommen, ja, dass jetzt dann die IOC-Entscheidung ist, ob die Damen aufgenommen werden, und dann hieß es ja. Und dann wird auch über die Männer diskutiert. Und ja, es war dann, erstmal war es eigentlich sehr, also es war einfach unverständlich, dass die Mädels nicht dazukommen sind, weil sie hatten klare Vorgaben vom IOC und die haben sie eigentlich alle erfüllt, soweit ich weiß. Deswegen wäre es für mich eigentlich logisch gewesen, dass die Damen jetzt aufgenommen werden. Und dann wäre der für uns natürlich für die Männer auch, ja, das wäre einfach die Voraussetzung, dass wir auch olympisch bleiben. Aber jetzt wurde sich dagegen entschieden und an dem Tag wurde dann auch entschieden, dass nur noch zwei Athleten bei den Männern starten dürfen. 26 dann. Und das ist natürlich für uns ja extrem schwierig, weil wenn nur zwei Athleten aus so einem großen Team bei Olympia starten dürfen, und das ist ja von jedem dann doch das große Ziel und es hängt sehr viel davon ab, ja, da nimmt man natürlich einigen dann die Hoffnung, dass sie noch zu einem olympischen Start kommen. Und klar, bei den Damen ist halt jetzt, für die ist wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil das sind jetzt einfach nochmal 8 Jahre, bis sie dann vielleicht eine Chance haben, zu Olympia zu kommen. Und da nimmt man natürlich komplett die Motivation, vor allem von den jüngeren Athletinnen, für was trainiere ich, wenn ich weiß, okay, in 8 Jahren werden wir vielleicht olympisch. Und ja, wenn es blöd läuft, sogar nicht mal da. Also es war echt für uns alle ein Riesenschock. Also vor allem, dass dann das Fass aufgemacht wurde, dass die Sportart aus dem olympischen Programm genommen wird. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht passieren kann, weil wir sind so eine traditionsreiche Sportart und ja, wir haben uns eigentlich auch meiner Meinung nach sehr gut entwickelt als komplette Sportart. Die letzten 5, 6 Jahre finde ich von der Aufmerksamkeit, klar, das ist jetzt aus deutscher Sicht in Deutschland halt eine beliebte Sportart, international vielleicht nicht ganz so, aber aus meiner Sicht haben wir uns gut entwickelt, deswegen kam das sehr unerwartet.
Ich habe mir auch im Nachhinein noch viele Gedanken über diese Entscheidung gemacht und natürlich muss man auch sagen, das sind schon wahre Punkte, wenn das IOC sagt, die Leistungsdichte im Damen-Weltcup ist noch zu gering, es gibt zu wenig Nationenvielfalt, zu wenig Medien- und Zuschauerinteresse. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch über die Auswirkungen nachdenken, die die Entscheidung gegen eine Olympiaaufnahme mit sich zieht. Und wir wissen, wie wichtig Olympia für die Entwicklung und Finanzierung einer Sportart ist und wie viel Gelder da dranhängen, die der Entwicklung der Damen-Noko natürlich auch, die Entwicklung der Damen-Noko natürlich auch gefördert hätten. Und Finzi, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich musste da auch ein bisschen an meine Biathlon-Zeit zurückdenken, weil wenn mich immer jemand gefragt hat, was ist mein großer Traum, habe ich immer gesagt, ich möchte später mal bei Olympia dabei sein. Und bis 2030 sind es jetzt noch 8 Jahre. Das ist ein super langer Zeitraum. Und hierfür die Motivation aufrechtzuerhalten, ist ja auch nicht einfach.
Ja, und wie du sagst, die Entwicklung der Frauen, also ich bin auch gespannt, ich weiß nicht, Finzi, ob du da schon mehr weißt, aber was es auch für den Status quo des Profisports der Frauen jetzt bedeutet, weil es ja, also, weil so ein Weltcup wird jetzt auch ohne Olympia nicht unbedingt interessanter, auch gerade für eben diverse Partner, im Sponsoren oder ohne auch nur von der Förderung zu sprechen, die ja immer an olympische Ergebnisse auch gekoppelt ist. Und wenn es die gar nicht geben kann, ist natürlich ungut für die Sportart. Und ich verstehe schon auch gut, dass es da viel, viel Unmut gibt, gerade eben, weil es eine Sportart ist, die immer schon dabei ist, seit es Winterspiele gibt. Und noch dazu, ja, gleichzeitig man auch dazu sagen muss, in anderen Sportarten kommen laufend olympische Wettbewerbe hinzu. Ich will jetzt hier nicht, ich will die neue Saison nicht gleich schon wieder damit starten, Coco, dass wir uns über Biathlon streiten. Nee, aber es ist ja so, in anderen Sportarten kommen Wettbewerbe dazu. Und hier ist es nicht mal möglich, einen Frauenwettbewerb zumindest anzubieten. Und noch dazu stehen die Männer, die eben immer schon dabei sind, auch zur Disposition. Und das ist natürlich erschreckend einfach irgendwie aus eurer Perspektive, nehme ich mal schwer an.
Ja, vor allem, weil die Entscheidung war halt wirklich, es wurden dann irgendwelche Statistiken aufgeführt, die einfach überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Diagramme ohne Beschriftung, niemand hat gewusst, was für eine Einheit da drauf ist. Also es hat schon sehr so ausgeschaut, als wäre es, als wollen sie wirklich uns einfach nicht mehr dabei haben. So hat es ein bisschen gewirkt. Und ja, jetzt kommt es dann einfach darauf an, wie wir 26 abschneiden. Also, weil bei der WM, das interessiert eigentlich das IOC gar nicht so. Weil wir haben ja super Einschaltquoten, so ist nicht, aber
in Deutschland,
ja, also generell haben wir da schon gute Zahlen, aber halt, wenn dann bei den Olympischen Spielen eine Eileen Gu halt für China startet und das halbe Land schaut sich den Wettbewerb an, da kann natürlich die Kombination nicht mitschmecken. Also das sind halt dann, da werden halt dann Zahlen verglichen, wo wir halt ganz schlecht dastehen, aber genauso andere Sportarten auch.
Die aber auch ehrlicherweise schwer, schwer vergleichbar sind, weil das, was in China da passiert, auch mit der Eileen Gu, da haben wir auch viel drüber gesprochen während der Olympischen Spiele, und da kann sie selber nichts dafür, aber das hat auch wenig mit normalem Medien- und Fernsehmarkt zu tun und dass das einfach gerne geguckt wird, das ist schon auch sehr gewollt und wie du meinst, das läuft dann halt 18 Mal am Tag und generell in China, ja, autoritärer Staat. Das ist natürlich dann schwer vergleichbar mit einem freien Fernsehmarkt in einem westlichen Land mit hohem Wintersportinteresse wie Deutschland zum Beispiel. Was ich ja auch so ein bisschen interessant fand, waren diese Forderungen, die gestellt wurden an euch in Bezug. Es muss, also die auch ziemlich schwammig und unkonkret waren. Da sind dann so Begriffe gefallen wie positive Entwicklung, wobei man nicht so ganz genau weiß, was damit konkret gemeint ist. Und die Sportart soll attraktiver werden. Und ich stelle mir die Frage mal direkt an dich. Was, also, weil ihr seid ja trotzdem eine Nischensportart, das muss man schon dazu sagen. Aber was kann jetzt die nordische Kombination überhaupt tun, um vielleicht auch gar nicht mal nur nach den Maßstäben des IOC, aber vielleicht insgesamt irgendwie interessanter, in Anführungszeichen, zu werden?
Ja, meiner Meinung nach ist es einfach das große Problem, dass die in Anführungsstrichen kleinen Nationen oder man sagt immer schwächere Nationen, dass die halt einfach von der Förderung her zu schlecht dastehen. Und dann ist für mich einfach die Lösung relativ einfach, dass man halt einfach Nationen, die in den letzten Jahren Probleme hatten, hatten einfach unterstützt. Also es gibt Kooperationen wie zum Beispiel Estland und Norwegen, bei uns ist auch ein Schweizer dabei in der B-Mannschaft und sowas muss man einfach viel mehr machen, weil es ist halt eine Randsportart und es ist einfach schwierig, das ganze Know-how dann für so wenige Athleten dann immer herzubekommen und da steckt einfach so viel an Planung und an Material dahinter in unserer Sportart, da wird es einfach sehr, sehr schwierig, wenn man da jetzt einfach in einem kleineren Land, wo die Sportart einfach nicht so groß ist, das jetzt zum Beispiel anfangen will. Also da die Hürde ist einfach riesig. Deswegen denke ich, dass man da einfach die kleineren Länder unterstützen muss. Speziell Länder wie jetzt wir Deutschen, weil es wird ja immer uns allen vor, oder halt, es wird immer unserer Sportart vorgeworfen, dass alles Deutschland und Norwegen gewinnt. Und dann klar, Deutschland, Norwegen, Österreich, Japan sind so die vier großen Nationen. Und wenn jede Nation sagen wird, okay, wir unterstützen eine andere Nation zusätzlich, dann wird das, glaube ich, schon viel ausmachen.
Ja, Zingno, wahrscheinlich, weil du sagst, eben dieser Vorsprung, also wenn ich mir drüber nachdenke, kleinere Nationen, wie eben zum Beispiel Estland oder so, versus eine Kultur in dieser Sportart und eine technische Entwicklung und ein Know-how über Generationen hinweg, das ist ja nicht aufzuholen. Zumindest nicht in einem Zeitrahmen, den wir noch irgendwie erleben werden. Aber am Format selber oder am Sportlichen, weil das habe ich mich dann auch mal gefragt, weil es gibt dann schon so Punkte, auch Punkte, die ich ehrlicherweise schon verstehen kann, gerade nachdem ich mich ja gezwungenermaßen viel auch mit Fernsehen und auch Konsumverhalten beschäftige, kann man da irgendwas machen? Weil es ist ja vielleicht schon ein Problem in der Fernsehgewohnheit vieler Menschen, eben dieses Riesenloch zwischen euren Wettbewerben. Aber da kann man wahrscheinlich auch nicht so viel machen, oder?
Ja, klar, wäre es sinnvoll, dass man das so nah wie möglich zusammen macht, aber für uns ist halt doch noch wichtiger, dass wir überhaupt live im Fernsehen kommen. Und dann müssen wir uns halt anpassen an die Zeiten, die uns die Fernsehsender geben können. Also richtet sich das eher nach dem und nicht nach unserem perfekten Format. Aber meiner Meinung nach könnte man auch einfach dann, für mich ist jetzt nicht so wichtig, dass das Skispringen jetzt live kommt, unser Springen. Das im Stream vielleicht anbieten und dann eine gute Zusammenfassung vor dem Langlaufrennen vom Skispringen machen und dann direkt ins Langlaufrennen starten. Dann hat man in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde hat man da komplett unsere Sportart als Format. Und ich glaube, das wäre deutlich besser und würden wahrscheinlich mehr dann auch verstehen, wie wenn man jetzt in der Früh um 9 springt und dann um 16 Uhr den Langlauf hat. Dann ist es schon sehr, sehr verzerrt.
Die FIS hat ja jetzt auch ein Konzept erstellt, wie der Weltcup ab der Saison 23/24 ausschauen könnte. Und da ist natürlich auch die Rede von einem Supersprint, Massenstartrennen oder auch Mixed-Team-Events, die ja in der vergangenen Weltcup-Saison schon eingeführt worden sind. Wie stehst du zu neuen Wettkampfformaten?
Ja, wie gesagt, also viele sind da sehr, sehr motiviert und lassen sich da neue Formate einfallen. Aber für mich, also ich glaube, dass das 10-Kilometer-Rennen einfach das beste Format ist für uns. Einfach, es ist ein einfaches Format und auch extrem spannend. Man darf nicht vergessen, klar, der Rieber ist halt einfach extrem gut und öfters mal läuft er dann alleine vorne weg, aber das wird ein anderes Format jetzt nicht unbedingt verändern. Klar, man könnte eine andere Startreihenfolge machen, aber dann passt man die Sportart wegen einem Athleten an und das finde ich eigentlich auch nicht okay. Es gibt halt einfach Ausnahmeathleten und da ist er definitiv einer davon. Und ich denke, dass einfach, ja, wenn mehr Nationen unter den ersten 10, unter den ersten 15 sind, dass das auch schon einiges ausmacht, dass einfach in anderen Ländern, zum Beispiel wie Frankreich, wo die Sportart wirklich groß war mit Jason Lamy-Chappie, der da Gesamtweltcup-Sieger, Weltmeister ist. Also da war dann auch noch Begeisterung aus Frankreich da. Und ich glaube, solche Nationen braucht man einfach wieder weiter vorne. Und die muss man unterstützen, meiner Meinung nach.
Coco, für dich, du hast dich auch tiefgreifend eingelesen und bist ja auch unimäßig wieder tief drin im Skisport. Wenn wir jetzt auf die FIS schauen und was anders ist diesen Winter, was beschäftigt dich, was ist bei dir hängen geblieben?
Naja, du hast es gerade schon angesprochen. Durch meine Bachelorarbeit beschäftige ich mich gerade ziemlich viel mit der FIS eigentlich. Und ich meine, es ist ja auch super viel in den Medien momentan, sei es diese umstrittene Wiederwahl von Johan Eliasch, über die wir ja eigentlich ziemlich ausführlich in der Sommerfolge gesprochen haben. Aber es gibt auch super viele andere Themen, sei es jetzt die Gerüchte über Rennen in Dubai, Expansion nach China, den ausgeweiteten Rennkalender der Alpinen. Dann spricht man über Klimawandel, aber lässt die Herren zweimal nach Übersee rüberfliegen. Oder auch gerade jetzt das Thema Zentralvermarktung, dem die FIS bei vielen Verbänden auf Kritik gestoßen ist. Ich kann das auch gern kurz genauer erläutern. Grund ist eigentlich jetzt zum Beispiel im Langlauf, dass die Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren immer wieder rückläufig waren. Und Eliasch sagt dann natürlich jetzt, dagegen müssen wir vorgehen. Es kann nicht sein, dass wir TV-Zuschauer verlieren. Wir müssen was tun. Und aktuell ist es eben so, die Nation, die den Weltcup ausrichtet, hat die TV-Rechte und somit darf jeder Skiverband seine Rechte selbst vermarkten bzw. auch weiterverkaufen. Und die FIS erhofft sich natürlich mehr Geld, wenn man die Rechte zentral vermarktet. Und Eliasch ist zum Beispiel auch der Meinung, dass die FIS sich stärker positionieren muss, dass man mehr Zuschauer wieder vor den TV locken muss, indem man zum Beispiel neue Formate einführt. Und wenn man die Rechte zentral vermarkten würde, hätte das natürlich auch den Vorteil, dass man dank mehr Geld wieder mehr in neue Formate investieren kann, sprich zum Beispiel Dokumentation, Hintergrundinfos, den Menschen einfach mehr Einblick geben in das, was eigentlich hinter den Kulissen vom Weltcup passiert. Eliasch orientiert sich da auch stark irgendwie an der Neuvermarktung der Formel 1. Und das Problem ist aber, die Verbände sind nicht bereit dazu, ihre Rechte an den Weltverband abzugeben. Ich habe da auch ein Interview gelesen mit Peter Schrecksnadel, der gesagt hat, dass diese Zentralvermarktung eigentlich eine Enteignung der nationalen Verbände gleichkommt. Und ein großes Problem ist eben auch, dass viele Skiverbände noch bestehende Verträge haben, die halt auch teilweise noch mehrere Jahre laufen. Also zum Beispiel der norwegische Skiverband hat vermarktet die nationalen TV-Rechte zum Beispiel selbst und hat die internationalen Rechte an das Medienunternehmen Infront verkauft. Und viele andere Verbände arbeiten auch mit Infront zusammen. Und da gibt es eben auch Verträge, die zum Beispiel noch bis zur Saison 2025/26 weiterlaufen oder sogar bis 2031. Und da reden wir natürlich auch irgendwie von einem sehr, sehr langen Zeitraum. Und diese Verträge beziehungsweise auch diese Rechte der nationalen Verbände ignoriert halt die FIS komplett. Und das ist natürlich schon auch irgendwie so ein Punkt, der zeigt, dass die FIS derzeit ziemlich daran interessiert ist, eigentlich ihre eigenen Interessen durchzusetzen.
Ich musste kurz schmunzeln, weil du Peter Schröcksnadel angesprochen hast, weil ich das natürlich schon etwas interessant war, weil man da auch nicht vergessen darf, er war ja quasi der Königsmacher von Johan Eliasch und ein Jahr später meinte er dann, ja, hat er sich getäuscht, er distanziert sich von dem und Johan Eliasch stößt natürlich damit vielen Ideen den Leuten sauer auf in den nationalen Verbänden und auch vielen Fans, soweit ich das mitbekommen habe. Übrigens, der Prozess vor dem KAS, vor dem Internationalen Sportgerichtshof, bezüglich der Wiederwahl von Johan Eliasch soll am 5. Dezember stattfinden, also sprich in einem guten Monat wissen wir vielleicht mehr. Und ob er dann noch weiter Präsident ist, ob es da ein neues Wahlverfahren gibt und generell, wie es da an der Spitze weitergeht, finde ich auch interessant, dass das dann quasi in der laufenden Saison entschieden wird. Auf jeden Fall nicht für Eliasch Großprojekte spricht. Gut, da kann jetzt er selber nichts dafür. Das ist vor allem sind es die natürlichen Gegebenheiten, dass eins der ersten größeren Projekte direkt wieder geplatzt ist. Nämlich während wir hier sprechen, sollten eigentlich gerade die Speed-Jungs von Zermatt nach Cervinia fahren. Und das wurde aufgrund hoher Temperaturen und Regenfällen wurde diese Zermatt-Rennen sowohl für Männer als für Frauen abgesagt. Das war ja auch schon ein umstrittenes Projekt und das mit der Vermarktung ist natürlich spannend. Das ist, da hängt ja viel dran auch, oder Finzi? Also weil von den Geldern, die jetzt zum Beispiel der DSV mit Events in Deutschland, weiß ich nicht, Vierschanzentournee, gut, Biathlon ist andere Nummer, da haben wir eine Zentralvermarktung oder eure Heimweltcups, Kandahar-Rennen und so weiter. Das Geld, das da reinkommt, das kommt ja auch dir zum Beispiel zugute oder kam dir in der Vergangenheit vielleicht auch schon zugute.
Ja, also generell bin ich eigentlich der Meinung, dass eine Zentralvermarktung, glaube vor allem für unsere Sportartkombination sehr gut wäre, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, das Problem, dass die schwächeren Nationen immer, dass der Abstand einfach immer noch größer wird, das liegt schon auch daran, dass die großen Nationen, die auch die Weltcups austragen, auch die Kohle damit verdienen. Muss man einfach so sagen. Und klar, also aus Skiverbandssicht macht es überhaupt keinen Sinn, weil man verdient einfach ein gutes Geld an der Vermarktung und das wäre einfach dumm, wenn man das dann freiwillig abtritt wieder. Aber wenn man es im Biathlon sieht, das sind halt dann zum Teil über 20 Staffeln am Start, weil halt die EBU die Vermarktungsrechte hat und dann die kleinen Nationen besser unterstützen kann. Und deswegen wäre das für uns in der aktuellen Situation sicher eine gute Lösung, aber die Umsetzung ist halt sehr, sehr schwierig, weil, wie du schon gesagt hast, mit den Verträgen, die schon laufen oder abgeschlossen sind, man kann ja nicht einfach, wenn sie jetzt knallhart sagen würden, sie ziehen jetzt die Zentralvermarktung durch, dann sind ja die Verbände die schulden dann ja den Verträgen, ja, das sind ja Milliardensummen oder auf jeden Fall Millionensummen, die sie dann einfach, ja, einfach in einem laufenden Vertrag, das geht halt einfach nicht, die würden sie dann den anderen schulden und das kann man deswegen sicher nicht durchziehen.
Ja, wobei, auf der anderen Seite gehört das schon auch dazu, dass man ja schon auch so jeder für sich ganz schön hohe Risiken auch in die Zukunft trägt, wenn jeder seinen Spaß selber macht. Also mal ganz radikal gedacht in Bezug auf Deutschland. Es gibt Sachen, die werden sicherlich noch lang laufen, aber lol. Aber wir kennen die Problematik jetzt schon und wir merken, also mittlerweile merkt auch wirklich der Letzte, was der Klimawandel so anstellt, gerade auch mit dem Wintersport. Und wer weiß, wie lang es noch ein Saisonfinale in eurer Sportart in Schonach geben kann. Das wird eh schon oft genug abgesagt oder woanders hin verlegt. Oder Skirennen in Garmisch. Ein sehr gut Skisprung da vielleicht mal ausgenommen. Die sind da etwas ganz jahrestauglicher. Und dieses Risiko trägt ja auch jeder Verband für sich alleine in die Zukunft. Also nicht nur dieses Risiko, aber das ist eines der größten, würde ich sagen, in die Zukunft. Also auch insofern würde es ja vielleicht schon, ich bin jetzt persönlich auch nicht der größte Fan von Johann Elias und wie er da an die Sache rangeht. Aber diese Idee der Zentralvermarktung, das ist schon auch ein Punkt, der dafür spricht, dass man eben nicht nur die Gewinne teilt, sondern eben auch die Risiken und die Probleme, vor denen man steht. Und ich mir schon auch die Frage gestellt habe, okay, also wenn man sich da so sträubt und jeder sein Bier macht, für was gibt es dann überhaupt einen Weltverband? Wenn quasi trotzdem so viel, so kleinteilig weiterverteilt wird. Und man muss ja schon auch sagen, wurscht, was man von den Ideen hält. Viele, wie gesagt, finde ich persönlich auch schwierig, was der gute Mann da vorhat. Aber auf der anderen Seite steht halt irgendwie, wenn man sich so ein bisschen einarbeitet, auch gar nichts. Also man findet jetzt nicht so viel über große Zukunftskonzepte in der TV-Vermarktung, in der Gestaltung von Wettbewerben und so weiter auf Seiten der einzelnen nationalen Verbände. Das sind schon auch sehr konservative Gebilde, wo man weiß, man hat einen gut laufenden Apparat und der läuft halt so lange weiter, wie er noch gut läuft. Aber was dann kommt, und es gibt, wie gesagt, viele Faktoren, die die Arbeit und den Wohlstand innerhalb dieser Gebilde und Wirtschaftskonstrukte gefährden, weiß ich nicht, was jetzt der DSV zum Beispiel macht, wenn eben vieles nicht mehr möglich ist.
Das Thema Zentralvermarktung, also wie du gesagt hast, ist ja prinzipiell jetzt auch gar nichts Schlechtes. Ich glaube, da geht es auch den nationalen Verbänden eher um das Wie und um die Kommunikation der FIS. Aber ich finde das prinzipiell viele Thematiken schon auch irgendwie was Gutes. Jetzt auch die Reformideen in der NOKO oder die Änderung des Punktesystems im Langlauf, über das man natürlich dann auch wieder streiten kann. Aber es geht ja vor allem auch irgendwie darum, wie kann man den Sport oder gewisse Teile des Sports wieder attraktiver machen, damit der Zuschauer auch weiterhin dranbleibt und weiterhin den Fernseher einschaltet. Und Entwicklung ist ja auch in dem Sinne schon auch was Gutes.
Ja, schon. Dann steht man aber schon auch wieder vor dem Problem, dass sich da viele Interessen vielleicht so ein bisschen gegenseitig im Weg stehen. Zum Beispiel, wie du ansprichst, also einerseits Nachhaltigkeit predigen und dann muss man aber zweimal in die USA fliegen. Ne? Schwierig. Ja. Andererseits so rein aus, wie kriege ich Leute zu meiner Sportart, gibt es da mit Sicherheit gute Argumente dafür, eben zum richtigen Zeitpunkt den US-Markt zu füttern, potenzielle Skifans im US-Markt. Und drum die Termine so zu setzen, dass man auch auf das größtmögliche Interesse stößt. Also das ist natürlich schon auch immer ein Abwägen zwischen unterschiedlichen Interessen und eine gewisse Priorisierung gefragt. Und es stehen so viele Probleme an. Natürlich, Klimawandel ist immer ein großes, wenn es um Winter geht. Aber jetzt ganz konkret diesen Winter. Wir haben noch gar nicht über Russland gesprochen. Müssen wir vielleicht auch auf sportlicher Ebene noch kurz tun. Aber Thema Energiekrise. Da wird viel drüber gesprochen im Wintersportkontext. Aber habt ihr eine konkrete Vorstellung schon, findet ihr zum Beispiel jetzt, was das für euch bedeuten kann? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles noch sehr schwammig und man weiß jetzt nicht, ob jetzt wirklich so viel abgesagt werden muss und ob das, man das erst spontan erfährt oder wie da die Situation ist.
Ja, bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass irgendein Weltcuport sagt, dass er nicht beschneit. Wenn es hart auf hart kommt. Also solche Nachrichten habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Also ich glaube, da gibt es auch wieder Verträge, die einen dazu verpflichten, dass man auch die Beschneiung, weil wenn man einen Weltcup austrägt, dann muss man Schneesicherheit gewährleisten. Und es gibt ja dann die Snow Control und ich denke, dass es ganz einfach ist. Entweder es gibt dann grünes Licht oder nicht und wenn man nicht beschneit, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Deswegen ist die Thematik, klar, es macht dann wahrscheinlich viele Orte, für viele Orte wird das ein Riesenproblem darstellen, weil es einfach die Energiekosten explodieren werden. Und Beschneiung ist halt einfach das erfordert einfach jede Menge Energie. Deswegen ist es ja logischerweise dann schwierig, dass sich das alles noch rechnet. Aber ein konkretes Beispiel, das, was abgesagt wird, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
Es ist natürlich aber auch viel Konfliktpotenzial, hohe Energiekosten, Thema Beschneiung. Wahrscheinlich auch in vielen Orten und oftmals sind ja Wintersportorte jetzt keine Großstädte, sondern kleine Gemeinden, wo es dann wahrscheinlich ein fiktives Szenario geben kann. Einerseits wird, weiß nicht, in öffentlichen Gebäuden und so weiter Energie gespart, wo es nur geht, alles runtergefahren, wo es nur geht, während gleichzeitig mit viel, viel Strom und Wasser Schnee produziert wird für einen Weltcup. Und bei diesen Veranstaltungen, zumindest gerade in Deutschland, hängt ja auch immer irgendwo die öffentliche Hand mit drin. Also da steckt schon auch viel Konfliktpotenzial.
Ja, ein gutes Beispiel ist eigentlich, wir waren jetzt in Oberhofen, dann war ich in der Skihalle beim Langlaufen und da fragt man sich dann auch so, ob das nächstes Jahr noch so funktionieren kann, I doubt it.
Ja, schwierig. Und es führt dann ja auch mal wieder zur Erkenntnis. Und das ist vielleicht, was das Bewusstsein angeht zum Thema Nachhaltigkeit im Skisport und so weiter, vielleicht auch so für viele ein bisschen so ein augenöffnender Moment, dass man eben halt merkt, also Skiweltcup und jetzt auch wurscht, welcher Art von Skisport ohne Beschneiung ist halt eigentlich irgendwo möglich. Also es braucht keiner an den Mythos glauben eigentlich, dass es irgendwo Weltcup-Bedingungen gibt, nur mit dem, was Frau Holle so abwirft. Davon sind wir halt auch weit weg.
Ich glaube, bei einer Weltmeisterschaft ist es sogar verboten. Da muss man, oder da ist es auf jeden Fall verpflichtend, mit Kunstschnee die Langlaufstrecken auszulegen.
Aber Energiekrise trifft ja nicht nur das Thema Beschneiung, sondern auch Nachtrennen. Also ich finde es ziemlich schwierig. Also klar, natürlich ist es geil, wenn Schladming dann nachts unter Flutlicht stattfindet oder Garmisch, Night Race, das Slalom, der geplant ist. Aber da denke ich mir halt dann auch, beziehungsweise finde ich, das muss halt dann auch nicht sein. Also dann macht das halt tagsüber.
Ja, aber da muss man dann jetzt auch wieder sagen, wenn die halt über Nachtrennen so und so viel mehr Zuschauer haben und dann mehr Geld einnehmen, dann rechnet sich's ja vielleicht auch wieder. Also klar.
Ja, auch wieder wahr.
Ich verstehe.
Mit Schladming wird das nicht das große Kostenproblem sein, da geht es dann wahrscheinlich auch mehr eben um die Symbolik. Ja. Überall genau. Wird der Strom ausgeschaltet, ganz während genau. Eben an der Planei irgendwie alles hell erleuchtet ist. Das ist dann natürlich ja, funktioniert, solche Debatten, das funktioniert ja viel auch über Symbolik. Und wo wir bei politischen Themen sind, wir müssen schon auch noch kurz über diese Russland-Sache sprechen. Die FIS hat mittlerweile vor 2 Wochen oder was vergangene Woche sich entschieden, dass das Ausschließen von russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten bestehen bleibt, wo sich, denke ich, die meisten Menschen außerhalb dieser Länder einig sind, dass das jetzt auch keine so schlechte Idee ist. Für, weiß nicht, ob wir sind jetzt hier nicht der Raum für die ganz große politische Diskussion. Sportlich wird das natürlich insofern relevant, weil es gerade Sportarten gibt, vor allem Langlauf-Biathlon, wo das einen gehörigen Unterschied macht, ob jetzt diese Mannschaften am Start sind oder auch nicht. Zurück aber zu diesem FIS-Thema und Vermarktung und so weiter, ist es natürlich schon interessant und schon auch ein starkes Zeichen, gerade weil du vorhin angesprochen hast, Coco, Langlauf und was man da macht, weil, ich habe drüber nachgedacht, weil es gibt ja viel zu lesen über gerade eine Langläuferin, Frau Stepanova aus Russland, die auch sehr viel Putin-Propaganda verbreitet, muss man sagen. Mit einem Punkt in ihrem, die führt auch so einen Medienkrieg gegen alle skandinavischen Medien seit Monaten, das ist irgendwie sehr verrückt, was da passiert. Aber in einem Punkt, den sie so von sich gibt, hat sie tatsächlich recht. Man verliert natürlich einen sehr großen, also jetzt auf den Langlaufsport bezogen, einen sehr großen TV-Markt, auch mit Russland. Und es ist dann doch ein starkes Zeichen, gerade wo man weiß, man struggelt damit, dass nicht genug Leute vorm Fernseher sitzen, dass das nicht die große Aufmerksamkeit kriegt, dann trotzdem zu sagen, okay, weil, also es ist leider nicht selbstverständlich bei großen Sportverbänden, dass es dann darum geht, siehe andere Großveranstaltungen in jüngster Vergangenheit oder naher Zukunft, dann doch zu sagen, okay, ganz egal, und wenn wir den größten TV-Markt verlieren, aber das geht nun mal nicht, dass eben hier Athletinnen und Athleten für ein Land antreten, das immer noch einen Angriffskrieg gegen einen europäischen Staat führt, am Start sind. Aber sportlich, was glaubt ihr? Es gibt gerade zum Beispiel bei den Langläuferinnen und Langläufern. Können sich jetzt die deutschen Jungs und Mädels mehr Hoffnungen auf Top-Platzierungen machen?
Ja, es wird auf jeden Fall ein paar Plätze nach vorne gehen. Ich denke mal, dass es eher für die Norweger, für einen Kläbo wird es noch weniger Konkurrenz sein. Und ja, vor allem im Langlauf ist ja schon extrem, da ist ja Russland eigentlich nach oder mit Norwegen die stärkste Nation. Und da sind ja nicht mit einer extrem breit aufgestellten Mannschaft. Da sind ja auch, ich glaube, 10 Athleten dürfen starten pro Nation, wenn man gut genug ist im Langlauf. Und die haben sich dann schon unter den vorderen Plätzen immer aufgehalten. Deswegen denke ich, dass da geht's deutlich weiter nach vorne.
Natürlich auch. Wahrscheinlich, wir werden natürlich auch wieder mit Langläuferinnen und Langläufern sprechen diesen Winter. Vielleicht aber auch ein komisches oder Gefühl oder mit Beigeschmack, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt hier vielleicht tendenziell rein statistisch gesehen mehr Chancen, nach vorne zu laufen, weiß aber gleichzeitig auch warum. Gibt mit Sicherheit auch Schöneres und schönere Wettkampfbedingungen für alle Beteiligten. Ihr merkt also schön, es war jetzt vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal, wir müssen selber auch noch reinfinden. Es ist viel los und leider viele tendenziell unerfreulichere Themen, die es auch zu besprechen gibt. Aber danach filtern wir nicht, wir werden diesen Winter die schönen wie die wenigen weniger schönen Seiten dieser Skisportarten, dieser 5 besprechen. Aber kommen wir doch jetzt nochmal zu was Schönerem. Vinzenz, dich zu dir und dem, was du so machst. Es ist jetzt noch ein knapper Monat, bis es traditionellerweise losgeht in Ruka vom großen Bock runter. Was passiert in diesem letzten Monat bei dir jetzt?
Ja, eigentlich wäre ich jetzt gerade auf dem Weg nach Davos, aber da haben die warmen Temperaturen auch dazu geführt, dass sie das Schneereport eine Woche später erst ausfahren. Und deswegen bin ich jetzt eben noch mal ein paar Tage länger daheim, trainiere auf Roller und ja, bei dem schönen und warmen Wetter auch gar nicht so schlimm. Da denkt man auch gar nicht so viel ans Langlaufen. Und dann geht es für mich tatsächlich ins Warme. Wir fliegen am Samstag nach Zypern.
Also wirklich? Ich weiß es nicht.
Was macht ihr da? Und,
Skirollern und ja, es ist, glaube ich, eher so geplant, dass wir nochmal im Warmen sind, dass wir nochmal Energie tanken, bevor es dann in die Dunkelheit geht, in den hohen Norden. Das Kalte und Dunkle. Also ich glaube, deswegen sind wir dann nochmal in Zypern oder auf Zypern und ja, machen da eben nochmal Krafttraining, Skirollern, um da einfach nochmal in Form zu kommen und eben dann wirklich mit viel Energie da an die Saison dann rein zum Starten. Wir haben dann noch einen Lehrgang in Oberstdorf auf Eisspur und je nachdem, wo es dann zum Langlaufen gehen sollte, Mitte November werden wir dann noch ein paar Tage auf Schnee gehen und dann geht's eh schon los in Ruka.
Aber Zypern, das ist eine Ansage. These dazu, Hermann Weinbuch will einfach nur jetzt hinten raus, wir wissen ja nach wie vor nicht offiziell, ob es die letzte Saison ist, aber einfach nochmal die schönsten Urlaubsziele mitnehmen für Lehrgänge.
Ja, ich glaube, das hat schon eher der Heinz geplant. Er hat das mit den Skispringern aus Österreich schon ein paar Mal gemacht. Und deswegen haben wir das auch jetzt mal mit drin. Ja, werden sicher schöne Tage.
Weil du die Eisspur ansprichst, am kommenden Wochenende bei den Spezialspringern gibt es ein Novum-Weltcup-Auftakt in Wisla. Erstmals sind auch die Frauen mit dabei und es wird gesprungen von der Eisspur auf die Matte. Ist das komisch? Macht man das im Training auch, diese Kombi?
Ja, genau, das macht man im Training in Oberstdorf. Ist jetzt seit, glaube ich, 3 Wochen schon Eisspur. Und im Herbst, wenn es dann kalt genug ist, dann schaut man eigentlich, dass man wirklich viel auf der Eisspur springt. Und klar, dann landet man noch auf Matte, weil da ist natürlich noch zu warm. Aber durch die Spurkühlung ist es dann schon eigentlich unproblematisch, einfach die Anlaufspur mit Eis zu belegen. Und das ist kein so großer Unterschied. Und ich glaube, für den Weltcup-Start jetzt ist es für viele... Klar, es ist sehr ungewohnt, vor allem das Fernsehbild wird ungewohnt und ich halte eigentlich auch nichts davon, dass man Wintersport dann Anfang November macht ohne Schnee, dann kann man es einfach Sommer-Grand Prix nennen. Aber ich glaube, für die Athleten selber ist es eigentlich fast ein bisschen angenehmer, weil wenn man sich an die letzten Jahre in Wisla erinnert, da war schon sehr, also der Schnee war sehr braun. Und das sah auch schon unnatürlich aus, weil einfach, es hat ja nie geschneit, die hatten ja nie genug Schnee eigentlich, um das normal auszuführen. Und dann war der Auslauf immer schon so ein bisschen braun und der Schnee sah ganz und gar nicht gut aus. Und für die Athleten war die Landung auch gar nicht angenehm, weil die Schanze wirklich dann ganz und gar nicht gut präpariert war. Deswegen glaube ich, aus sportlicher Sicht ist es wahrscheinlich deutlich angenehmer so zum Springen in Wisla.
Jetzt sind wir ja beide, du und ich, seit unserer frühesten Kindheit absolute Skisprung-Ultras. Du hast vielleicht auch wieder bei den Spezialspringern ein paar Einblicke bekommen, wieder in der Vorbereitung. Und auf was können wir uns jetzt freuen, wenn es da wieder losgeht?
Ja, ich denke, dass es ja wie die letzten Jahre auch immer im Skisprung sehr, sehr schwierig ist, da Prophezeiungen zu machen, weil es so kleine Dinge, es wurde im Material wieder an der Regelung was geändert, neue Vermessungen. Ich glaube, da kann sich jetzt schon ziemlich viel jetzt wieder geändert haben, aber im Endeffekt, die absoluten Topstars, der letzten Jahre, die werden jetzt nicht von der Bildfläche verschwinden. Ich glaube, dass der Andreas Wellinger eine ganz gute Entwicklung hingelegt hat. Ich hoffe, dass er das dieses Jahr mitnehmen kann im Winter, weil er die letzten Sommer eigentlich auch schon sehr gut gesprungen ist, aber dann im Winter es nicht ganz so rüberbracht hat. Ich denke, dass er auf jeden Fall besser drauf ist, aber generell da, es wird sehr interessant. Ich denke, die ersten Weltcups dann, wenn es dann auch nach Ruka und dann noch weitergeht, da wird es dann schon eher, wird man es dann schon eher sehen. Aber ich glaube, ein Kobayashi wird immer noch sehr, sehr gut drauf sein.
Bei den Frauen wird es auch spannend. Die Sloweninnen wollen am liebsten jetzt schon die WM gewinnen, haben den ganzen Sommer dominiert. Sarah Marita Kramer ist wieder zurück. Auch da wird es interessant. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es losgeht, auch wenn es natürlich, also schön ist was anderes als irgendwie so Weltcup-Auftakt auf Matte. Aber immerhin, nachdem wir jetzt, klar, Sölden war, aber auch immer so ein Thema für sich, aber jetzt irgendwie gefühlt immer dann, wenn gesprungen wird, dann geht es auch wirklich los. Und ich hoffe, dass das sich dann jetzt auch so einstellt. Und richtig losgehen tut es ja jetzt auch bei uns, insofern als dass wir nach langer, langer Pause ab jetzt wieder jeden Dienstag im gewohnten Rhythmus euch versorgen mit einer frischen Folge She Happens pro Woche und vielleicht auch wieder das ein oder andere Spezialität on top für euch im Köcher haben. Und nächste Woche geht es direkt weiter mit, da schauen wir dann konkreter, heute haben wir wenig bis nicht über Sölden gesprochen. Nächste Woche haben wir einen mit dabei, der kann uns mehr sagen. Er war nämlich auch in Sölden am Start, was man vielleicht nicht unbedingt denkt. Nächste Woche sprechen wir mit Lino Strasser, wir freuen uns sehr. Ansonsten Coco, ich bin komplett aus dem Rhythmus. Was müssen wir immer am Ende alles noch sagen?
Ganz einfach, schreibt uns gerne einfach auf Instagram @ski.happens.pod. Wir haben jetzt auch eine neue E-Mail-Adresse, nicht mehr wintersport@m945.de, sondern die lautet jetzt team@skihappens.de.
Genau. Finzi, von dir noch letzte Worte? Fehlt irgendwas?
Nein, wurde alles gesagt.
Sehr gut. Ansonsten, ihr könnt uns auch immer gerne bewerten, da wo ihr uns hört und meldet euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dann bis nächste Woche. Merci und adios.
Ciao.